Gottes Geschichte geht weiter. Mit uns, mit dir persönlich. Wir sind mitten in dieser Serie Apostelgeschichte, Kapitel 29. Dieses Kapitel, das wir weiterschreiben dürfen, in dem Gott Geschichte schreibt mit uns. Das ist unser Anliegen. Wir wollen ganz im Sinne der Apostelgeschichte weiterdenken, unterstützt durch die Lehrbriefe der Apostel natürlich, durch Gottes Wort, was es für uns heißt, wo wir lernen können im Sinn von Jesus Christus, wie er die Gemeinde gegründet hat, weiterzuleben. Ich habe heute das Thema gewählt, ich habe es etwas anders formuliert als in der Einladung, überwinden, was die Freude raubt. Ihr kennt ja diese Situationen, die ich auch schon erlebt. Du bist voll Begeisterung nach Hause gekommen und dann ist ein Riesenknatsch und die Freude ist dahin. Du hast etwas mit Jesus erlebt und dann kommt der Alltag und du fragst dich, na, war's das? So die Auf und Abs. Es gibt so viele Dinge, die uns die Freude rauben können im Leben. Und zwar die Freude an Jesus im Speziellen. Weil etwas anderes in den Fokus rückt und du dich mit was beschäftigst, das eben den Blick zu Jesus betrübt oder verloren geht. Und wir wollen das heute anschauen, gerade zum Einstieg, ich denke, passen, wollen wir das mit dieser Illustration verfolgen. Manchmal gerät man auf Glatteis und man kommt ins Schlingern, ins Rutschen. Es gibt Schleudergefahr. Und das war ja für die Gemeinde damals genauso. Wer meint, eine erweckliche, gesunde Gemeinde kommt nicht in Gefahrenzone rein, der täuscht sich. In der gesündesten Gemeinde, behaupte ich, tut es menscheln und kriseln manchmal. Wisst ihr, was ich meine? Wir kennen das. Weil nicht zuletzt wir selber ein Teil der Gemeinde sind und wir das reintragen oder rein projizieren vielleicht auch. Mal etwas sehen, was eigentlich uns noch stärker betrifft. Die Gemeinde Jesu, die wuchs rasant damals in der Apostelgeschichte. Erstaunlich, denkt, die waren voll in Fahrt. Doch da gab es dann solche Momente, wo es schwierig wurde. Und wichtig war, dass sie wieder Griff bekamen, dass sie Spikes an den Rädern hatten. Profil im Glauben. Wir möchten das nun miteinander anschauen. Es sind drei Begebenheiten, die ich herauspflücken will aus der Apostelgeschichte, wo man das eindrücklich sieht. Wir gehen in die eine Szene rein, wir gehen diese drei Szenen durch und dann werden wir dann in einem zweiten größeren Teil dann schauen, wie die Gemeinde Profil hatte und wie sie aus diesem Schleuderkurs wieder rauskamen auf festes Gelände. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1. Ich möchte mit dieser Stelle beginnen. Damals, als die Zahl der Jünger ständig wuchs, kam es zu einer lauten Unzufriedenheit in der Gemeinde. Die Hellenisten beschwerten sich nämlich über die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da ist die Rede von lauter Unzufriedenheit. Also nicht nur einfach so, ein bisschen unzufrieden, aber die äußerte sich laut. Es waren Vorwürfe da, Klagen oder Streit. Zum einen war ja eindrücklich, dass diese Gemeinde in Jerusalem enorm sozial engagiert war. Sie kümmerten sich um diejenigen, die wirklich nichts hatten für ihren Lebensunterhalt. Die Witwen damals. Und sie engagierten sich stark und kümmerten sich, sie teilten ganz viel, was sie hatten, um den Bedürftigen zu helfen. Aber anscheinend lief das nicht so rund, nicht so genial. Man sprach von diesen Christen, die hingebungsvoll waren und großzügig. Aber wenn man genau hinsah, merkt man, ja, das war nicht alles so super, lief nicht alles so super. Ich möchte hier das so benennen, soziale Spannungen innerhalb der Gemeinde, das war nicht alles so homogen. Da war die hebräische Seite, also sie sprachen von der Umgangssprache, sprachen sie Aramäisch. Die Judenchristen sozusagen, die aus dem Judentum waren, und dann kamen dazu natürlich noch viel Griechisch Sprechende. Und da gab es ein Graben, ein Spannungsfeld, das sich ja damals auch zeigte in der Gesellschaft, das nun wie reindrückte in die Gemeinde. Die einen wurden bevorzugt, die anderen benachteiligt. Zuerst große Begeisterung und dann die Enttäuschung. Da hat es halt Gruppen, oder? Die einen werden mehr beachtet, die anderen weniger. Das Gruppendenken, der innere Kern oder wie auch immer, wie man das formuliert, das waren Spannungen, wo die Freude an Jesus wie etwas litt auf der Seite war. Zweite Begebenheit, das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 5, ein Kapitel vorher. Ein ganz anderes problematisches Feld. Da ist die Rede von einem Mann namens Hananias und seiner Frau Sapphira. Sie verkaufen ein Grundstück. Es war eine große, enorme Großzügigkeit in der Gemeinde. Man trug Geld zusammen. Und diese beiden verkaufen ein Grundstück. Und dann hatten sie eine Idee. Er behielt mit dem Wissen seiner Frau einen Teil vom Erlös. Den Restbetrag legte er als Gesamterlös vor die Apostel hin. Also, ich weiß nicht, aus welchen Gründen sie das Grundstück verkauft haben, das Land, aber sie dachten jetzt, komm, wir spenden was der Gemeinde und so weiter. Und das soll so richtig großzügig aussehen. Und anscheinend gaben sich alle Mühe, dass das bei den Aposteln auch gut ankam, dass sie das mitgekriegt haben. Der gesamte Erlös. Wow, wie hingebungsvoll, wie selbstlos. Was für ein Zeugnis für Jesus. Dieses Glatteis, fehlende Umkehr. Ananias und Sapphira kamen zur Gemeinde hin, wie viele andere auch. Sie haben Jesus entdeckt. Es war eindrücklich, was für ein Klima, für eine Kultur da gelebt wurde, von der Vergebung und Freude, der Botschaft. Vieles haben sie schon verstanden. Aber wie immer auch, gerade so in Erweckungszeiten, kann man speziell auch sagen, es gibt immer so solche Trittbrettfahrer vielleicht oder Menschen, die schon wollen, aber die nicht so im Herzen ganz umgekehrt sind, die vieles vom alten Leben noch mitnehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Ananias und Sapphira so eine unbändige Geltungssucht war. Sie wollen gut ankommen. Sie wollen, ja, jetzt in diesem Kreis dieser Gläubigen wollen sie auch ganz dazugehören und Eindruck machen, Eindruck schinden sozusagen. Ihr Defizit, ihre Minderwertigkeit decken, zudecken, den Schmerz, was nicht heil ist. Ja, nicht alles, was glänzt, ist dann auch echt. Sie führten sozusagen ein Doppelleben, das ist unsere private Angelegenheit, da hat niemand was zu sagen. Das macht nicht Spaß, das raubt die Freude an Jesus, wenn man ganz ehrlich ist. Kennst du das? Die dritte Rutschpartie, Apostelgeschichte Kapitel 15, wieder ein ganz anderes Thema. Es kamen einige Leute, das war jetzt nicht in Jerusalem, sondern in Antiochia, in diese missionarische Gemeinde. Diese erklärten den Brüdern, ihr müsst euch beschneiden lassen, wie es nach Moses Vorschrift ist, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Da waren einige Pharisäer, wird im Vers 5 beschrieben, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Wow, Pharisäer sind zu Jesus gekommen. Nicht wenige, da gab es auch unter den Pharisäern, ja, wie bei Paulus, dann ein Aufbruch. Und das war so was Schönes. So. Aber ihre Meinung, ihre Theologie war, man muss diese Menschen beschneiden und ihnen verlangen, das Gesetz Mos zu verfolgen. Und wir lesen, das verursachte große Aufregung in der Gemeinde. Jetzt kommt ein Thema rein, oh, das müssen wir auch beachten, oder? Moment mal, nein, wirklich, nein, das ist zu eng. Uneinigkeit, Aufregung. Paulus und Barnabas gerieten mit den Männern in heftigen Streit. Jetzt kommt die da von Judäa da hoch nach Antiochia und lehrt uns, diese Menschen, die jetzt Jesus gefunden haben, die null Hintergrund haben vom Judentum, sowas. Und sie wurden eingeladen, sie versammelten sich in Jerusalem und es gab so, man nennt das auch der erste Konzil, die erste Versammlung, wo man debattierte und einen Weg suchte, wie es nun soll, weitergehen soll. Vers 7, nochmal, es kam zu einem heftigen Streit. Wenn der Feind von außen nicht einschüchtern kann, dann versucht er es von innen. Dann bringt er ganz fromme Themen, über die man uneinig wird. Oder Themen auch, über die man nicht einig sein muss, aber die zumindest ins Zentrum rücken. Und Jesus, der im Zentrum sein soll, der wird rausgedrängt. Es ist ja so, dass Erkenntnis Stückwerk ist. Bekanntlich prägt die eigene Biografie, wie bei diesen ehemaligen Gesetzeshütern, prägt die Theologie, die Auslegung der Schrift. Bei uns allen. So war es sicher auch gerade bei diejenigen. Also theologische Differenzen oder Lehrstreit, das ist ein solcher Bereich, auf dem man ins Rutschen geraten kann. Was gilt nun? Was gilt nicht? Was kann man von einem Christen erwarten? Was gehört sich nicht? Was braucht es prioritär für die Nachfolge Jesu und so weiter. Und die dritte Gefahr sieht dann so aus, wenn es menschelt eben auch, dann kommt Rechthaberei rein, Verurteilung, Ablehnung, man sondert sich ab mit denen, die es gleich sehen. Gell? So läuft denn das. Man sieht die anderen plötzlich als Feinde des wahren Evangeliums und das Vorwärtskommen wird ausgebremst. Also diese drei Problembereiche, Spannungsfelder, Situationen ganz unterschiedlicher Art. Ich frage dich, wo stehst du damit? Was triggert dich? Was merkst du, das kommt mir bekannt vor. Oder, oh ja, das befürchte ich. Es ist wichtig, wir sind so unterschiedlich. Und das ist so genial, nicht homogen. Aber das sind verschiedene Bereiche, es gibt sicher noch mehr, die auch uns, mit denen wir uns befassen müssen. Wo sieht es bei dir persönlich aus? Wo bist du, neigst du zu schleudern? Und dann auch die Frage, wo befinden wir uns als Gemeinde? Wo ist Potenzial da, wo dringend diese Tafel aufgestellt werden muss? Ich gebe dir einen Moment Zeit und still sein vor Gott. Jesus, sprich durch dein Wort in unser Leben, in deine Gemeinde. und lass uns die Freude an dir nicht nehmen. Rutschpartien sind Freudenkiller, aber wir dürfen sie überwinden. Wir können sie überwinden. Wir dürfen lernen darin. Und es gehört zum Abenteuer mit Jesus, wenn es manchmal so manchmal rutscht und merkt, hey, da gibt es Grenzen, aber ich weiß, ich darf mich in der Spur von Jesus wissen. Also lernen wir, wie wir Grip haben bekommen. Einfach indem wir zuschauen, was lief dann da ab. Wir gehen zurück in die erste Szene, erste Begebenheit, die wir aufgezählt haben. Thema soziale Spannungen. Die Gemeinde in Jerusalem, die einfach die Sache nicht mehr gerecht koordinieren konnten. Als das so aufkam, da heißt es, die 12 Apostel riefen die Gemeinde zusammen. Und sie sagten, sie haben es bereits verstanden. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Wort zu verkünden. Anscheinend, die Apostel waren damit befasst, Lebensmittel zu verteilen, Suppen zu schöpfen, zu schauen, koordinieren und so. Und sie sagten, sucht aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Heiligen Geistes und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Leute, die hatten schlicht ein Problem in der Organisation. Die Arbeit und die Bedürfnisse nahmen ja so derart zu, dass sie überfordert waren, alles zu bewerkstelligen. Sie waren überarbeitet. Es war ein Stück weit Chaos. Es ging darum, die Arbeit, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen und wieder das zu tun, was einem selber zustand, Gaben und berufungsmäßig, wo Gott einem hingestellt hat, was auch die Gabe trifft. Ich kann mir vorstellen, dass eben die Apostel ja auch gar nicht so gut waren im Organisieren oder in dieser sozialen, wichtigen, geistigen Aufgabe. Ich finde es schön, dass die Apostelgeschichte auch solche Themen anspricht. Also nicht nur so, sagen wir so, geistliche Themen, die man nur mit Gebetskampf und Fasten überwinden kann. Es wurde da nicht aufgerufen, so jetzt kommen wir zusammen und beten. Wir beten nun diese Unzufriedenheit weg. Wir wollen nicht unzufrieden sein, sondern es wurden Lösungen gesucht. Natürliche Phänomene, Begebenheiten sind da beschrieben, die man organisieren konnte. Und in gleichem Maß höchst geistlichen Charakter hatten. Versteht ihr? Es wurden Leute gesucht für ganz praktische Aufgaben, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, mit Weisheit, mit Liebe ausgestattet. Also, hier war, Kapitel 6, war das Thema Struktur, Aufgabenverteilung, Aufgabenbeschreibung, Begabung, Organisation ein wichtiges Thema. Gleichzeitig aber auch Hingabe. Es brauchte Leute, die bereit waren, die sich zur Verfügung stellten. Es braucht neben Organisation auch Hingabe, Bereitschaft, sich rufen zu lassen. Ganz wichtig. Keine Organisation ohne Hingabe an Jesus. Du dienst nicht der Gemeinde, schon gar nicht der Gemeindeleitung, sondern du dienst Jesus, dem Haupt der Gemeinde. In allem, was du tust. Deshalb braucht es für jede Art von Dienst eine geistliche Ausrichtung und Bereitschaft. Das ist übrigens der eine richtige, wahre Gottesdienst. Nicht dieser hier ist der wahre Gottesdienst, Leute, da muss ich dich enttäuschen, auch wenn du jeden Sonntag da bist als treuer Gottesdienstbesucher. Dass ihr euer Leben mit Leib und Leben als Gottes lebendiges, heiliges Opfer zur Verfügung stellt, das ist der wahre Gottesdienst, verstehst du? Dadurch wuchs die Gemeinde. Dadurch entfaltete sie, dadurch konnte sie sich auch multiplizieren. Die Apostel wollten nicht so ein Flaschenhals sein und sagen, so jetzt sind wieder mal zufrieden und dann schaut miteinander irgendwie chaotisch. Nein, sie ließen sich helfen. Und ich bin ja sehr dankbar, dass wir auch Leute haben mit Organisationstalent. Wir in der Gemeindeleitung befassen uns ja auch mit Organisation. Manchmal reden wir zu viel darüber, als dass wir sie machen. Wir brauchen die verschiedenen Dienste in der Gemeinde. Okay, ich glaube, wir haben das verstanden. Gott ruft auch da uns, dass wir die Struktur, das, was die Rahmenbedingungen anpassen am Gemeindewachstum, an unseren Bedürfnissen. Und immer da schauen, wie können wir Voraussetzungen schaffen, wie können wir uns organisieren, dass das Eigentliche blühen darf. Der Topf, dass die Pflanze braucht den richtigen Topf, um zu gedeihen. Also, dann gehen wir einen Schritt weiter zu diesem Problemfeld, fehlende Umkehr, wie ich es formuliert habe in Apostelgeschichte, Kapitel 5. Was unternahm die Gemeinde in diesem Fall, bei diesem Täuschungsmanöver von Ananias und Sapphira? Ich meine, wenn Gott da nicht eingegriffen hätte, wäre die Sache gar nie aufgeflogen worden. Aber anscheinend hat Petrus die Sache durchschaut. Er hatte einen Blick, eine Eingabe, einen Eindruck. Und der war so stark, dass er Ananias ansprach. Warum hast du es zugelassen? Vielleicht haben andere davon erzählt, wie die Sache eigentlich war. Vielleicht braucht es da gar nicht irgendwie einen Eindruck vom Himmel oder einen prophetischen Eindruck, sondern einfach ein genaues Hinschauen und dann mutig sein, die Sache anzusprechen, nicht zu sagen, ja, getrau mich nicht oder so. Gell? Einfach, Petrus wusste, ihm wurde klar. Warum hast du Ananias zugelassen, dass Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist betrogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Ich meine, das Geld, niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum, mit vollem Recht. Auch nach deinem Verkauf hättest du das Geld behalten können. No problem. Du bist nicht weniger geistlich dann. Was machst du da? Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Ich finde das ein ganz starkes Wort. Das erschüttert und mir das anzusehen. Ananias, indem du der Gemeinde etwas vorgespielt hast, der Gemeinde, dem Leib Jesu, hast du Gott etwas vorgemacht. Gott betrogen. Petrus stellt ihn zur Rede. Er fragt, hey, Ananias, was ist los mit dir? Hey, ansprechen, konfrontieren, Profil zeigen. In Galater 6, Vers 1 steht, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann helft ihm wieder zurecht. Es geht um das Zurechthelfen. Es gibt da mehrere Bibelstellen, die uns auffordern. Wenn du siehst, dass dein Bruder, deine Schwester gesündigt hat, dann geh auf sie zu unter vier Augen. Mach das zum Thema, helft. In diesem Moment braucht diese betroffene Person die Konfrontation, die Herausforderung. Und hier macht es Petrus mit Ananias. Thema Wahrheit. Wir reden, was Sache ist. Wir müssen etwas aussprechen. Mit dem Ziel der Umkehr. oder auch mit der Absicht, mit dem Wunsch nach Heilung im Herzen. Oft braucht es auch Heilung. Schauen oder benennen, was da unter der Oberfläche ist, was bewusst versteckt gehalten wird, auch aus Scham. Machen wir es zum Thema. In der richtigen, weisen Art und Weise, mit voller Nachsicht, heißt es in Galater Kapitel 6. Das ist das, was wir tun können. Im Zwiegespräch etwas ans Licht bringen, benennen. Und dann verliert es schon an Kraft. Es braucht dann viel Zuspruch und Verbundenheit und Hilfe. Ein seelsorgliches Zusprechen. Das ist das, was wir tun müssen. Es heißt dann in Vers 5, nach diesen Worten brach Ananias Tod zusammen. Anscheinend war da keine Bereitschaft zur Umkehr. Boah, 3 Stunden später, die Frau Sapphira, ebenfalls wie ihr Mann, verharrend in dieser Lüge, bricht auch Tod zusammen. Dramatisch. Hier griff Gott noch ein. Und ich bin heilfroh, dass das heute Gott nicht so macht. Also wir haben Beispiele in der Apostelgeschichte, die passierten damals, du kannst Geschichte nicht wiederholen. Apostelgeschichte hat auch da und dort auch einen speziellen Charakter. Vielleicht auch von dem Amt der Apostel, auch wenn es auch heute Wunder gibt, aber Gott schreibt Geschichte, wie er sie will. Und da hat er Reich Gottes Prinzipien 1:1 mal angewendet, punktuell. Es erschaudert. Wer würde noch hier sein bei uns, wenn Gott so es durchziehen würde? Wir brauchen ein Fürsprecher Jesus. Und wenn Gericht geschieht, können wir dankbar sein, wenn Jesus hinsteht und sagt: Vergeben, verzeiht für das vollkommene Friedensreich, wo es dann keine Sünde, kein Fehltritt mehr gibt. Extra Thema, aber ich bin froh, lebe ich nicht zur Zeit ab von Apostelgeschichte Kapitel 5, obschon mein Anliegen ist, nicht etwas vorzumachen. Aber manchmal betrügen wir uns selbst, machen uns jetzt was selbst vor, gell? Manchmal lenkt Gott aber auch heute. Man betet und wünscht: Herr, mach, dass das besser kommt oder diese oder jene Person frei wird oder so, oder manchmal auch ein Twist. Und ich weiß, mein Pastorenkollege, wir haben dann noch einige Jahre zusammen in der gleichen Gemeinde gearbeitet, er war gleich neben mir in seiner Nachbargemeinde, und da war so eine Situation. Ich weiß, um welchen Mann es sich handelt. Ein Gemeindeglied, ein Gemeindemitglied. Bei jeder Mitgliederversammlung stand dieser Mann auf. So wahrscheinlich gegen den Schluss, was wir immer. Und dann ging es los. Oder? In einem riesen Unfrieden polterte er los und stellte die Gemeindeleitung an den Pranger, was sie alles nicht gemacht hat, versagt hat und dies und jenes nicht recht. So richtig hat den Frust ihn rausgelassen. Der hat so verstanden, die Mitgliederversammlung ist für das da. Die ist ja mehr weltlich, das ist nicht Gottesdienst. Und er kann nun einfach wieder seinen Frust rauslassen. Das war so belastend für die Gemeinde. Und dann kam wieder die nächste Mitgliederversammlung und dann dachte man, hoffentlich geht es besser so, oder? Das war so ein Spiel, das ablief. Nicht so rational. Und dann kam diese jene Mitgliederversammlung, bei der er dann wieder aufstehen wollte und ausholen wollte. Und dann fiel er rücklings mit dem Stuhl hinten auf den Boden, rappelte sich auf und rannte davon und erschien seitdem nie mehr. Oh. Sie muss nichts tun mit diesem Mann, das war schwierig, da waren viele Gespräche vor. Aber da hat Gott wie eingegriffen und so wie eine dunkle, diffuse Wolke über die Gemeinde wich. Leute, wenn es um Jesu Gemeinde geht, dann geht es auch um eine heilige Angelegenheit. Ich möchte da in keiner Art und Weise Druck machen. Es geht nicht um mich, Gemeindeleitung, es geht um das Haupt Jesu, um ihn, der sich so stark identifiziert, dass er sagt, ich bin das Haupt der Gemeinde, ihr seid meine Glieder. Und da möchte er da und wann auch am Wörtchen mitreden und leidet und freut sich mit der Gemeinde, beides, gell? Möchte seine Braut schmücken, verschönern. Also das hier einfach reden, umkehren, sich helfen lassen, ans Licht bringen, Gnade Jesu zusprechen, Heilendes zurechtbringen, gilt auch heute, gilt auch dir. Deshalb meine Anladung an dich, lass dich rufen. Bring diesen Bereich, der so dunkel ist, deinen privaten Bereich, bring auch den ans Licht. Du bist eine Einheit und alles soll Jesus unterstellt sein. Der dritte Bereich noch, theologische Differenzen. Da stand Petrus auf. Also da hob sich mal Petrus, ich meine, er war ja auch nicht eine nicht unwichtige Figur. Er sagte zu ihnen, Brüder, ihr wisst doch, Gott hat schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen. Also für Gott ist einiges schon klar, damit den unterschiedlichen Meinungen wegen Beschneidung und Gesetz Mose einhalten, auch gerade bei Nichtjuden. So die Frage, er sagt dann, dass Gott keinen Unterschied macht, dass alle ein neues Leben bekommen hat. Paulus und Barnabas haben erzählt von ihren Erfahrungen in Antiochia, was sich bestätigt hat durch ihren Dienst. Es heißt dann, Vers 12, da schwieg die ganze Versammlung und hörte Barnabas und Paulus zu, wie sie berichteten, eben von den Wundern und auch unter Nichtjuden. Da schwieg die ganze Versammlung. Man hörte zu, man setzte sich auseinander, auch mit ihrer Sichtweise. Dann heißt es, danach ergriff Jakobus das Wort. Wieder, jemand sprach, alle hörten aufmerksam zu. Er weist auf die Aussagen im Alten Testament, Alten Bund, führt das aus und er kommt zum Schluss. Jetzt kommt eine hilfreiche Antwort in dieser Angelegenheit. Darum halte ich es für richtig, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, nicht unnötige Lasten aufbürden. Wie es nun auch genau aussieht, Jesus hat es uns da nicht genau so gesagt, als er noch bei uns war, das und das gilt zu tun, bei denen und bei dem anderen so und nicht. Sie haben darüber befunden und haben gesagt, ich halte es für richtig, steht ihr, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, nicht unnötige Lasten aufbürden. Die Lehre, die Wahrheit, wie wir sie verstehen, die immer Stückwerk bleibt, ist das eine. Das anzuwenden, natürlich dann, wie sieht das nun ganz praktisch aus, das ist dann manchmal noch etwas eine andere Frage. Wie leben wir das nun? Hier dieser Beschluss, so wird es beschrieben. Leute, wir wollen keinen, die den Neuen es nicht unnötig schwer machen, von ihnen einen Leistungskatalog einfordern, dass sie überhaupt zu uns reinkommen dürfen. Einem FWG-Besucher gehört sich, Punkt. Oder auch bei einem Christen, also das und das muss schon erfüllt sein. Steht ihr, dann gibt es dann immer die Diskussionen. Sie haben sich geeinigt, Folgendes sollen sie unterlassen, ein Minimum. Nicht Teilnahme an Götzenopfer, jede Form von sexueller Unmoral, das war damals auch klar, wenn man in die Gesellschaft reinschaute, und was die Gemeinde für einen Unterschied ausmachte, der Genuss von Blut, Tierblut, auch in vorhandenem Fleisch, das soll vermieden werden. Es gibt Dinge, die grundlegendes Verhalten, das gelehrt wurde in Synagogen, das Zusammenleben ermöglichte und aus Rücksicht auch auf die jüdische Gemeinschaft, nicht zuletzt wegen dem, wurde das auch so festgehalten. Es wurde ein Schreiben verfasst, das nach Antiochia und an die anderen Orte gebracht wurde. Man hat sich geeinigt. In dieser Vereinbarung wurde, diese begann wie folgt: Der Heilige Geist und durch ihn auch wir haben beschlossen. Pünktchen, Pünktchen, und dann wurde es ausgeführt. Nach einer Schleuderphase fand die Gemeinde wieder Kurs. Es wurde wieder ruhiger. Die Aufregung war vorbei. Durchs Hören aufeinander, achten, lernen, lernen, Lehre und Evangelium. Lehre und Evangelium ist so wichtig. Lehre, das heißt immer auch, vorgefasste Meinungen stellt man mal etwas beiseite. Sich belehren lassen. Den Bedarf eingestehen, dazu zu lernen. Meine Erkenntnis ist Stückwerk. Lehre muss sich immer auch die Frage gefallen lassen, wie lebe ich das nun in der Praxis? Heißt es für den einen etwas leicht anderes als für mich? Spannende Frage. Es gibt so Stellen auch im Korinther- und Römerbrief, die Paulus so dann beschreibt. Dabei das Wort Evangelium. Nicht nur Lehre allein, wenn man es mal so nehmen soll. Das gehört ja immer zusammen, aus gutem Grund. Nur Lehre allein hat den Hang Richtung Gesetzlichkeit. Bei den Aposteln war die Frage ganz wichtig, wie kommen diejenigen zurecht, die zu Jesus Christus finden, die neues Leben in Jesus finden? Wie helfen wir ihnen? Kirche für andere, die noch gar nicht da sind. Wie sind wir aufgestellt? Nein, zuerst müssen wir die Lehre 100%ig klar haben, sonst beginnen wir gar nicht erst evangelisieren. Weißt du, so etwas so plakativ gesagt. Nein, zusammen. Immer den Fokus für Evangelisation. Das behält die Gemeinde mit Jesus in der Mitte schlussendlich. Und bläht. Erkenntnis allein bläht auf. Die Liebe baut auf. Die Retterliebe für Menschen. Keine unnötigen Lasten auflegen. Auch eine gute Frage für uns. Was für einen weisen Rat brauchen wir als Gemeinde? Besprecht das mal mit im Hauskreis. Spannend. So, wir sind durch diese drei Winterstellen, Eisstellen durchgekommen und möchten nun eines tun. Jesus in den Fokus nehmen. Die Freude an Jesus. Die Freude an Jesus uns nicht rauben lassen. Und dazu wollen wir das Abendmahl feiern. Schon früh im Alten Testament war ein Mann, der sah viel Arbeit und er lebte mit seiner Mannschaft, mit seinen Leuten aus dem Volk Israel Aufbruch. Und sie haben auch gelehrt durch den Prophet Esra. Und dann haben sie das Laubhüttenfest gefeiert. Und dann haben sie eingeladen. Nehemia 8, Vers 10. Esst, trinkt, sendet Teil davon auch denen, die nichts haben. Teilt, freut euch. Dieser Tag ist unser Herr, unserem Herrn heilig. Seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sei nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und lass die Freude an Jesus nicht nehmen, sonst wird dir die Kraft genommen, die geistige Kraft, die du so sehr brauchst auf deinem Weg. Wollen wir zum Abendmahl kommen als Leib Jesu mit den unterschiedlichen Gliedern, mit Fragen, Nöten, Siegen, Erlebnissen, Kämpfen, dass wir uns so zusammenstellen und sagen, Herr, wo wir auch stehen, welcher Bedarf wir auch haben, wo wir uns auf Glatteis befinden, dich im Zentrum, das Evangelium pur, Freude pur, so wollen wir dazu treten. Und ich sage dir, wenn du etwas hast, wo Gott dir jetzt seinen Finger auf deine Stelle legt, eine Wundestelle, auf einen Umstand, den du ganz penibel genau überwachst, dass der nicht ans Tageslicht tritt. Ein Bereich, in dem du sagst, da will ich nicht, dass Gott mir reinspricht. Ich habe es schon viele Mal versucht, ich habe resigniert. Dann bring es ans Licht. Lass dir helfen, damit wir eine Gemeinde sind, die nicht glänzt, einfach nur glänzt, sondern die echt ist, der Nachfolge Jesu. Dass wir da unseren Auftrag füreinander wahrnehmen. Wir haben anschließend neben dem Powerpray auch ein Maipray. Silvia wird dort bereit sein. Ich werde dazukommen. Komm auch mit deiner Last. Lassen wir uns einander helfen. Und nun preisen wir Jesus für seine Heilstat. Ich bete dich an, Herr, dass du uns Profil gibst. Spikes, Grip am Boden. Dass wir nicht straucheln müssen, nicht gleiten müssen, nicht wo landen, wo wir nie sein wollten. Wir danken dir für deine Heilstat, dein Leib, den du gegeben hast, das Blut, das du vergossen hast, zum Gedächtnis, zur Erinnerung. Und das ist nicht nur ein Gedächtnismahl, sondern ein Begegnungsmahl. Du bist vor uns lebendig, anwesend. Im Geiste umarmen wir dich und lassen uns von dir halten, umarmen, tragen, halten. Danke, Jesus. Amen.